Herzlich willkommen, hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld. Ich freue mich, dass Sie auch da sind.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Deutschland gibt Millionen Euro für Informationskampagnen aus, damit sich Menschen gesünder und umweltbewusster ernähren. Das ist fast 1 Milliarde Euro im Jahr. Bisher wusste man aber gar nicht, ob diese Aktionen für mehr Gemüse und weniger Fleisch überhaupt wirken und wenn ja, bei wem. Jana Esser vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen hat gemeinsam mit ihren Kollegen in einer ziemlich großen Studie untersucht, wer von solchen Tipps profitiert. Und ich will hier nicht zu viel verraten, aber die Ergebnisse der Studie wecken doch erhebliche Zweifel an der Wirkung der vielen Broschüren, Newsletter und Infoblätter, die ich jedenfalls mindestens einmal in der Woche bekomme und die die fleischessende Mehrheit der Bevölkerung zu mehr Brokkoli und zu weniger Schnitzel bekehren wollen. Hallo Frau Esser.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Esser, wir haben uns ja heute verabredet, weil wir über den Fleischkonsum in Deutschland reden wollen. Der ist ein Problem. Es schmeckt halt gut, aber es ist ein Problem für auf der einen Seite die Gesundheit, vor allem aber auch, um CO2 runterzubringen in Deutschland, den CO2-Ausstoß, weil wir wissen, dass in der Tierhaltung eben sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Und dagegen gibt es eben unglaubliche Kampagnen, die in gesundheitliche Aufklärung investieren, aber eben auch in Prävention. Ist das Geld gut eingesetzt?
Ja, also die Studienlage, die zeigt eher, dass reine Informationskampagnen den Fleischkonsum nur bedingt beeinflussen. Beispielsweise wurde vor kurzem in dem Journal Nature Food eine Metastudie veröffentlicht, also eine Studie, die sich verschiedene Einzelstudien anschaut und deren Ergebnisse im Gesamten betrachtet miteinander vergleicht. Und diese Metastudie hat sich eben die Ergebnisse von 19 verschiedenen Informationsinterventionen zum Fleischkonsum angeschaut und gezeigt, dass diese Informationsinterventionen tendenziell eher geringe oder gar keine Effekte auf den Fleischkonsum haben. Deshalb würde ich erstmal sagen, dass das Geld möglicherweise besser eingesetzt werden könnte.
Intervention ist alles, was man Menschen gibt, damit sie möglicherweise ihr Verhalten ändern? Oder was ist damit gemeint?
Intervention insgesamt kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Informationsinterventionen sind jetzt aber Interventionen, die den Teilnehmenden Informationen bereitstellen, zum Beispiel über die Klimaauswirkungen des Fleischkonsums, möglicherweise auch über die Gesundheitsauswirkungen oder ähnliches.
Sie haben ja selber auch so ein Experiment gemacht. Was haben Sie erforscht?
Wir haben ein Experiment durchgeführt, in dem wir tendenziell eher darauf abgezielt haben, die starke Gewohnheit des Fleischkonsums zu adressieren. Es ist nämlich so, dass Fleischkonsum eben eine starke Gewohnheit ist und Gewohnheiten sind schwer zu verändern tendenziell. Das zeigt sich auch in vielen, vor allem psychologischen Studien. Und es kann beispielsweise bis zu mehreren Wochen dauern, bis man eine Handwaschroutine aufgebaut hat oder mehrere Monate, bis man eine neue Fitnessroutine aufgebaut hat. Und ähnlich ist es eben wahrscheinlich auch mit dem Fleischkonsum. Und daher haben wir gedacht, es ist wichtig, den Fleischkonsum eben über einen langen Zeitraum zu beobachten. Und das haben wir in unserer Studie getan.
Und da heißt das eben, Gewohnheiten aufzubauen, ist wahnsinnig schwer und dauert lange. Aber Gewohnheiten abzubauen ist mindestens genauso schwer.
Genau, also Gewohnheiten zu ändern, dann in dem Fall Gewohnheiten von viel Fleisch essen hin zu wenig Fleisch essen.
Was haben Sie gemacht?
Wir haben etwa 4.000 Teilnehmende rekrutiert und diese Teilnehmenden haben wir dann in 4 etwa gleich große Gruppen eingeteilt. Und dann haben 3 dieser Gruppen über einen Zeitraum von 4 Monaten alle 2 Wochen insgesamt 8 Newsletter erhalten. Und eine 4. Gruppe hat keinen Newsletter erhalten und ist damit eben die Vergleichsgruppe. Dann können wir uns anschauen, wie hat sich der Fleischkonsum verändert in den 3 Gruppen, die die Newsletter erhalten haben? Und wie hat sich der Fleischkonsum verändert in der Gruppe, die keinen Newsletter erhalten hat.
Wie haben Sie die anderen drei Gruppen eingeteilt?
Die Einteilung in die vier Gruppen, die ist rein zufällig erfolgt. Die Idee hinter dieser zufälligen Einteilung ist eben, dass alle vier Gruppen etwa aus den im Durchschnitt aus den gleichen Teilnehmenden bestehen und man dann eben den reinen Effekt dieser Newsletter-Intervention beobachten kann. Vielleicht zuerst einmal ganz kurz, was wir für Newsletter versendet haben. Und zwar haben wir einer Gruppe Informationen darüber bereitgestellt, welche positiven Effekte es hat auf die Umwelt, auf das Klima, wenn man seinen Fleischkonsum verringert. Eine andere Gruppe hat Newsletter erhalten, die Rezepte bereitgestellt hat mit für vegetarische Gerichte und auch ein bisschen allgemeine Tipps für eine vegetarische Ernährung. Und die dritte Gruppe hat eine Kombination aus diesen beiden Newslettern erhalten. Und was wir dann rausgefunden haben, ist, dass ja insgesamt, also die gesamten Teilnehmenden haben im Durchschnitt ihren Konsum nicht wirklich verändert. Es gibt aber Gruppenunterschiede. Und dabei hat sich dann gezeigt, dass vor allem Frauen ihren Fleischkonsum recht deutlich verringert haben. Auch über einen langen Zeitraum. Also wir haben den Fleischkonsum über insgesamt ein Jahr beobachtet und diese Effekte der Verringerung des Fleischkonsums sind eben über den gesamten Beobachtungszeitraum erhalten geblieben. Und die zweite Gruppe, für die die Intervention, erfolgreich war oder die Gruppe, die auch auf diese Intervention reagiert hat, waren die Teilnehmenden, die sowieso von Anfang an schon relativ wenig Fleisch gegessen haben.
Also die haben dann noch weniger gegessen.
Genau, die haben dann eben noch weniger gegessen, als sie es am Anfang schon getan haben.
Und was war mit der Gruppe, die vorher viel Fleisch gegessen hat?
Diese Gruppe hat eben nicht auf die Newsletter reagiert, oder zumindest können wir hier keine Verringerung des Fleischkonsums feststellen. Tendenziell hat diese Gruppe eher ihren Fleischkonsum noch erhöht.
Das ist ja interessant. Und jetzt nur, bevor wir auf die Gruppe nochmal genauer gucken, gucken wir doch mal auf die vierte Gruppe, weil insgesamt, wenn man in die Statistiken guckt zum Nahrungsmittelkonsum, ist es ja so, dass der Fleischkonsum in Deutschland insgesamt im Trend zurückgeht. Ist dann also in dieser vierten Gruppe, wo sie praktisch gar keine Newsletter verschickt haben und auch keine Rezepte gegeben haben, ist da auch der Fleischkonsum zurückgegangen?
Ja, genau, das können wir beobachten. Also in dieser Gruppe ohne Newsletter ist der Fleischkonsum auch zurückgegangen. Tendenziell etwas stärker auch, als er jetzt in der Gesamtbevölkerung in Deutschland zurückgegangen ist. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir ja den Fleischkonsum über 5 Befragungen innerhalb eines Jahres immer wieder erhoben haben und wir die Leute vielleicht dadurch auch einfach schon ein bisschen auf ihren Fleischkonsum aufmerksam gemacht haben.
Das ist ja total interessant, dass Sie mit Informationskampagnen bei denen, die sowieso schon musikalisch sind, sozusagen dafür, ihr Konsumverhalten zu verändern, was erreichen. Aber bei denen, die das nicht sind, eher das Gegenteil passiert. Wie erklärt man das?
Möglicherweise sind diejenigen, die eben schon viel Fleisch essen, gar nicht so daran interessiert, ihren Fleischkonsum zu verringern. Oder sie identifizieren sich eben auch sehr stark als Fleischesser, Fleischesserin, bewegen sich vielleicht auch in einem Umfeld, in dem viel Fleisch gegessen wird. Und wenn man ihnen dann eben Informationen bereitstellt und sie das Gefühl haben, dass man sie davon überzeugen möchte, weniger Fleisch zu essen, dann fühlen sie sich vielleicht einfach angegriffen, sie fühlen sich vielleicht bevormundet, in ihrer Freiheit eingeschränkt und reagieren dann eben erst recht nicht auf diese Intervention oder möglicherweise in die entgegengesetzte Richtung.
Können Sie sagen, es gibt sowas wie Fleischtrotz, also dieses jetzt erst recht?
Ja, ich würde sagen schon. Wir sehen halt schon, dass wenn wir jetzt die Gruppen, die eine Gruppe, die wenig Fleisch konsumiert hat zu Beginn der Studie und die Gruppe, die viel Fleisch konsumiert hat, miteinander vergleichen, dass ja, diejenigen mit höherem Fleischkonsum tendenziell auch weniger positive Einstellungen gegenüber Klimawandel und Klimaschutz haben.
Könnte man sagen, dass diejenigen, die sich so verhalten, eher die Älteren sind und dass die Jüngeren sensibler reagieren?
In unserem Experiment zeigt sich jetzt kein wirklicher Unterschied in Bezug auf das Alter. Also tendenziell sehen wir sogar eher, dass die Älteren etwas stärker auf die Newsletter reagiert haben, die Rezepte zur Verfügung gestellt haben. Aber wir können hier jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel bei Männern und Frauen, dass eine jüngere Gruppe oder eine ältere Gruppe wirklich stark ihren Fleischkonsum reduziert hat und die andere Gruppe nicht. Also diesen Zusammenhang mit dem Alter können wir nicht erkennen.
Hat Sie das überrascht, das Ergebnis?
Was uns überrascht hat, würde ich sagen, ist, dass eben vor allem diejenigen reagiert haben, die sowieso schon wenig Fleisch essen. Wenn man jetzt die Person anschaut mit hohem und niedrigem Fleischkonsum, da diese Gruppen vergleicht, dann könnte man ja vielleicht denken, dass eher diejenigen auf unsere Newsletter reagieren, die sowieso schon viel Fleisch essen, weil diese Gruppe ja vielleicht mehr Potenzial hat, ihren Fleischkonsum zu verringern. Also jetzt jemand, der beispielsweise 4 Kilogramm Fleisch im Monat isst, der könnte ja bis zu 4 Kilogramm weniger essen. Und auch wenn diese Person nur noch halb so viel essen würde, würde sie ja immer schon trotzdem schon 2 Kilogramm weniger essen. Aber eine Person, die nur 1 Kilogramm Fleisch pro Monat isst, kann ja maximal 1 Kilogramm verringern. Ein zweiter Mechanismus ist aber eben, dass die Verringerung des Fleischkonsums für diejenigen, die sowieso schon wenig Fleisch essen, einfacher ist, weil sie ja tendenziell auch schon daran gewöhnt sind, vielleicht mit mehr Gemüse zu kochen oder eben zu vegetarischen Gerichten greifen und dass die Newsletter bei ihnen eben stärker wirken könnten. Wir haben halt eher damit gerechnet, dass dieser erste Mechanismus zutrifft, also dass diejenigen, die viel Fleisch essen und eben dieses höhere Potenzial haben, auf unsere Newsletter reagieren. Aber unsere Daten zeigen ja relativ deutlich, dass es eher diejenigen sind, die sowieso schon wenig Fleisch essen und dass es scheinbar für diese Gruppe tatsächlich einfacher ist, ihren Fleischkonsum noch weiter zu verringern.
Ist das so ein bisschen so ein Preaching to the Choir-Symptom, also dass man diejenigen erreicht, die sowieso schon sensibel sind und die sowieso schon interessiert sind und eben diejenigen, die es nicht sind oder die bislang auch gar nicht mit dieser Diskussion in Kontakt gekommen sind, eben umso schwerer dann erreicht?
Ja, also tendenziell scheinbar schon. Diejenigen mit dem geringen Fleischkonsum, die eben stark auf unsere Intervention reagiert haben, sind auch einfach diejenigen, die sich eben in einem Umfeld bewegen, das wenig Fleisch ist, die tendenziell positivere Einstellungen gegenüber Klima- und Umweltschutz haben, die viel selbst kochen, an gesunder und umweltfreundlicher Ernährung interessiert sind, eben auch weniger Hürden sehen, ihren Fleischkonsum zu verringern und sich tendenziell eher in der Lage sehen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Und genau das ist eben diese Gruppe, die einfacher zu erreichen ist.
Nun wissen ja Klima- und Gesundheitsökonomen, dass es wichtig ist, dass Menschen ihren Fleischkonsum reduzieren. Und sie wissen auch, dass es eben schwierig ist, Menschen zu erreichen, die einfach auf einem anderen Dampfer sind. Was müsste man besser machen?
Also da würde ich gerne nochmal auf die Metastudie zurückkommen, die ich zu Beginn schon erwähnt hatte. Diese Metastudie hat sich nicht nur die Effekte von Informationsinterventionen angeschaut, sondern auch die Effekte zum Beispiel von CO2-Labels auf Fleischprodukten oder die Effekte von Interventionen, bei denen die Entscheidungsarchitektur verändert wird. Also das heißt beispielsweise, dass ein Gericht standardmäßig ohne Fleisch serviert wird oder eben ohne Fleisch auf der Karte präsentiert wird und man sich dann aktiv dafür entscheiden muss oder aktiv nachfragen muss, wenn man das Gericht gerne mit Fleisch bekommen möchte. Oder dass vegetarische Gerichte zum Beispiel auf einer Speisekarte zuerst aufgelistet werden. Dann sieht man diese Gerichte eben als erstes, findet da vielleicht direkt schon was, was einem gefällt, wo man gerade Lust drauf hat und kommt dann gar nicht mehr zu den Gerichten mit Fleisch. Und solche Veränderungen der Entscheidungsarchitektur, die haben sich in den untersuchten Studien als am effektivsten herausgestellt. In Restaurants beispielsweise oder Kantinen wäre das ja auch relativ einfach umsetzbar. Im Supermarkt wäre das vielleicht schon etwas schwieriger, wobei hier natürlich auch zum Beispiel die Anordnung von Produkten in den Regalen verändert werden könnte.
Also das hieße, dass man die Leute austricksen muss, dass es eben nicht reicht, wenn die was wissen oder wenn sie was erfahren, sondern man muss sie eigentlich austricksen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, die zumindest effektiv, die sich als effektiv herausgestellt hat. Die Leute haben dann natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, zu den Fleischgerichten zu greifen. Also man schränkt sie da ja nicht ein in ihrem Verhalten, sag ich mal, aber sie werden vielleicht weniger auf Gerichte mit Fleisch oder generell auf Fleischprodukte gestoßen und eben eher auf die vegetarischen Alternativen, auf Gemüse etc.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal zum Schluss einen Strich drunter machen und fragen, was bedeutet das denn für Gesundheits- und Klimakommunikation, wie wir die bisher kennen? Also jeder kennt ja die Broschüren, jeder kennt auch die Labels, die auf den Lebensmitteln aufgeklebt werden. Wenn die jetzt nicht wirken, was heißt das für diese riesige Architektur von Beratung, von Newslettern, von Informationen?
Es ist ja nicht so, dass solche Maßnahmen gar nicht wirken. Also auch die, wie wir jetzt zum Beispiel in unserer Studie gesehen haben, können ja auch Informationskampagnen, wenn sie zum Beispiel über einen längeren Zeitraum wiederholt stattfinden, wirken. Es werden vielleicht nicht diejenigen erreicht, die gar kein Interesse daran haben, den Fleischkonsum zu verringern, aber diejenigen eben, die einfacher zu erreichen sind, für die wirkt das schon. Und auch diese Labels zum Beispiel können auch wirksam sein. Dementsprechend würde ich sagen, dass es ja auch sinnvoll sein kann, eben weiter Informationskampagnen zu unternehmen oder Labels auf Produkte zu drucken. Es reicht aber vielleicht nicht aus. Also vielleicht müsste auch die Entscheidungsarchitektur zusätzlich verändert werden. Und eine Alternative wäre natürlich auch finanzielle Anreize zusätzlich zu setzen, also vegetarische Produkte, also Fleischersatzprodukte zum Beispiel günstiger zu machen oder auch Gemüse und Obst günstiger zu machen, Hülsenfrüchte etc. Oder im Gegensatz dazu eben Fleisch zu verteuern.
Also eine Fleischsteuer sozusagen.
Genau, das wäre dann gegebenenfalls eine Fleischsteuer oder eben die CO2-Steuer, die dann eben auch auf den Ernährungssektor ausgeweitet werden würde.
Ist Regulierung etwas, wo Sie sagen würden, nach den Erfahrungen jetzt mit Ihrer Studie, diejenigen, die viel Fleisch essen, reagieren die auf Regulierung wohlwollend oder eher noch trotziger?
Ich würde vermuten, dass diese Gruppe dann eben noch trotziger reagieren würde, zumindest zu Beginn, weil sie sich einfach in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Anhand unserer Studienergebnisse können wir das natürlich jetzt nicht sagen, wie die Leute auf Regulierung reagieren würden, aber eben allein diese Informationsintervention und die Versendung der vegetarischen Rezepte hat ja tendenziell schon zu einer negativen Reaktion geführt.
Und das würde zeigen, dass man sensibler vorgehen muss, als man das bisher tut?
Gegebenenfalls muss man ja vorsichtiger kommunizieren. Man muss überlegen, wie man das formuliert. Oft haben die Leute ja auch Angst, dass man ihnen etwas wegnimmt. Und das ist vielleicht ja gar nicht unbedingt der Fall.
Frau Esser, danke schön.
Ja, danke auch für das Gespräch.
Ihnen und euch danke ich sehr für die liebe Gewohnheit, Totspurwissen zu hören. Wie immer, wenn ihr ein Thema habt, das nach einer wissenschaftlichen Einordnung ruft, lasst es uns wissen und schickt eine Mail an tonspur@rheinische-post.de. Und ich sage Tschüss bis zur nächsten Woche. Ihre und eure Ursula Beidenfeld.